Letzten Sonntag haben wir gestartet mit Melissa in diese Predigtserie über Jesaja. Und ich kann schon jetzt sagen, 4 Sonntage werden diesem Buch nicht gerecht. Das wissen wir auch und wir betrachten eigentlich diese ganze Serie als eine Art Einführung. Eine Art Einführung in dieses Buch. Später dieses Jahr werden wir das ja dann auch in unserem Bibelleseplan lesen. Vielleicht schaffen wir es dann auch noch, die eine oder andere Predigt hinzuzufügen. Und heute heißt das Thema das Wesen Gottes. Und ich muss euch sagen, ich wäre jetzt am liebsten selber Zuhörer und würde hier in den Reihen sitzen und mitschreiben und ganz viel über das Wesen Gottes lernen. Weil ich habe einen unheimlichen Respekt vor diesem Thema. Wir Christen sagen ja immer ganz große Dinge. Auch heute sind schon ganz große Aussagen gefallen. Und dann ist so die Schwierigkeit, diese Aussage in ihrer Tiefe zu erfassen. Es fällt uns manchmal unheimlich schwer. Und in unserer Gesellschaft gibt es ja verschiedene Gottesbilder, die so verbreitet sind, die sich etabliert haben. Ich weiß gar nicht genau, wie die so entstanden sind. Zum Beispiel gibt es so das Bild, dass Gott ein alter Mann ist mit einem langen Bart, der alle liebt und irgendwie ganz viel Verständnis hat für seine schwachen Geschöpfe, für die Schwäche seiner Geschöpfe. Und er liebt sie so sehr, dass er so viel Verständnis hat, dass sie eigentlich gar keine Zeit für ihn haben und vielleicht nur maximal beim Zähneputzen Zeit haben, einen Bibelvers zu lesen. Ist ein bisschen ein Extrem, was ich hier als Karikatur bringe. Aber das ist das eine Extrem, wo die Liebe Gottes überhöht wird und seine Gerechtigkeit einfach weggelassen wird. Und eigentlich ist aber die Liebe Gottes viel größer als das, was da angenommen wird. Nur fehlt etwas. Und dann gibt es das andere Extrem. Es gibt auch Christen, die Angst haben vor Gott. In allen anderen Religionen oder in vielen hat man auch Angst vor Gott, vor dem richtenden Gott. Aber es gibt auch Christen, die dieses Gottesbild haben, dieses gesetzliche Gottesbild. Und auch das ist ein Extrem. Und beide dieser Extreme nehmen etwas weg davon, was die Bibel eigentlich über Gott sagt und fügen auch ein bisschen was hinzu. Aber wie ist Gott wirklich? Man kann ja jetzt nicht einfach 50% von diesen beiden Extremen nehmen. Wie ist Gott wirklich? Wie leben wir ihm angemessen? Das, was wir über ihn denken, hat ja enorme Auswirkungen auf das, wie wir leben. Ich möchte jetzt einfach beten, bevor wir in diesen Text gehen, in Jesaja 6, die Berufung von Jesaja, wo Jesaja diese Begegnung mit Gott hat, möchte ich einfach beten, dass Gott mir da die richtigen Worte, dass der Heilige Geist auch meine Worte leitet und das, was nicht von ihm ist, dass ich das vergesse und nicht sage. Ja, Herr, wir kommen jetzt zu dir und ich bekenne auch vor dir meine Begrenztheit und meine Abhängigkeit von dir. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir aus deinem Wort durch deinen Geist heraus lernen können, wie du bist, ein Stück weit von dir erfassen können. Und sprich du heute durch meine Worte. Amen. Ich lese aus Jesaja 6. Ab Vers 1. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Usia hatte 40 Jahre regiert, nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste aller Könige. Und sie hatten in dem Südreich eine Zeit des Wohlstands hinter sich. Das Nordreich war schon zusammengebrochen. Und Gott zog sich immer mehr und mehr zurück, auch vom Südreich, weil immer mehr dieses Vertrauen auf politische Bündnisse, auf Menschen war und dieses Abwenden von dem Vertrauen allein auf Gott. Und deswegen zog Gott sich zurück und dunkle Gewitterwolken waren schon sichtbar für alle am Horizont. Und in dieser Zeit tritt Jesaja auf. Jesaja war ein riesiges Geschenk für dieses Südreich als Prophet, eine warnende Stimme Gottes. Und sein Dienst startet mit dieser Vision, mit dieser Begegnung mit Gott. Ich sah den Herrn auf einem hochaufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Erstmal müssen wir, glaube ich, hier darauf achten, das ist eine Vision. Das heißt, ich denke nicht, dass der Jesaja irgendwie jetzt in den Himmel entrückt war, sondern das war eine Sicht, ein Bild, was er empfangen hat, eine Vision. So sagt er das. Und möglicherweise war das die Vision von dem himmlischen Tempel. Genau wissen wir das nicht. Die Gelehrten streiten sich darüber, ob das jetzt der Tempel in Jerusalem war oder der himmlische Tempel, in dem vielleicht auch Johannes seine Vision hatte. Und ich stelle mir das so vor, dass das für Jesaja so aussieht, dass dieser Saum des Gewandes von Gott den ganzen Tempel füllt. Irgendwie wirkt es auf mich so, wie wenn Jesaja wie so eine kleine Ameise ist im Vergleich zu Gott und diese Ameisenperspektive hat und eigentlich irgendwie nur den Saum des Gewandes sehen kann. Versteht ihr ein bisschen? Weil wir wissen ja, dass kein Mensch Gott sehen kann und überleben kann, sagt die Bibel. Und Jesaja wusste das auch, das sehen wir nachher an seiner Reaktion. Später im Text. Deswegen denke ich, dass er einen klitzekleinen Ausschnitt nur gesehen hat. Das, was er mit seinen Sinnen erfassen konnte. Und wahrscheinlich, wenn ich diese Vision gehabt hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, weil ich einfach ein anderer Mensch bin und mit meinen Sinnen das irgendwie anders erfassen kann. Aber einen klitzekleinen Ausschnitt kann er nur mit seinen Sinnen erfassen. Und was hat er jetzt gesehen? Seraphim, Vers 2, Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Das, was Jesaja gesehen hat und erfassen konnte, das war genug für diese Seraphim, dass sie sich gebeugt haben und ihm gedient haben. Seraphim ist die einzige Stelle, wo wirklich über diese Seraphim-Engel geredet wird in der Bibel. Und das sind die mächtigsten aller Engel, geht man davon aus. Die heiligsten und mächtigsten aller geschaffenen Wesen, die Gott geschaffen hat, von denen wir wissen. Und sie wagen es nicht einmal, Gott direkt anzusprechen, diese Seraphim. Der Name Seraph bedeutet der Feurige. Und ein Engel hat einmal an einer anderen Stelle, lesen wir das in der Bibel, in einer Nacht 185.000 Mann umgebracht von einem feindlichen Kriegsheer. Was kann dann dieser höchste aller Engel machen? Was für eine Macht hat dieser Engel? Und ich vermute einfach nur, wenn ich so einem Seraph begegnen würde, ich würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Allein nur durch die Begegnung mit diesem Engel. Natürlich weckt das auch irgendwie unsere Neugier. Aber wir wissen nicht viel über sie. Diese Seraphim, sie verhüllen ihr Gesicht. Ganz sicher nicht, weil sie herrlicher sind als der König, der auf dem Thron sitzt. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir da reingekommen wären, es wäre im ersten Moment ohne Zweifel klar, wer der König ist. Aber auch nicht, weil sie sündig oder unrein sind. Das sind perfekte, geschaffene Wesen. Und doch verhüllen sie ihr Gesicht. Wahrscheinlich, weil sie vielleicht, weil sie sich selber schützen möchten auch. Und auch weil diese Heiligkeit Gottes, da kommen wir gleich darauf, eine Trennung erfordert. Im Vergleich zu diesem Gott ist es notwendig, dass sie sich verhüllen, weil sie im Vergleich zu ihm unrein wirken. Vielleicht eine Geschichte aus unserer Familie. Unsere Kinder haben, wenn sie etwas angestellt haben und wir sie in ihr Zimmer schicken mussten, haben sie, ohne dass jemand ihnen das gesagt hat, sich unter einer Decke verkrochen. Mehrere unserer Kinder, ich sage jetzt nicht welche, haben das gemacht. Und als dann die Zeit war, sie wieder zurückzurufen und mit ihnen zu reden, dann sind sie gekommen mit dieser Decke, eingehüllt in diese Decke. Und sie wollten nicht gesehen werden, aber sie sind trotzdem gekommen. Versteht ihr? Sie sind in unsere Gegenwart gekommen. Da war dieser Wunsch, das zu klären. Aber man hat das Gesicht nicht gesehen, es war verhüllt. Niemand hat ihnen gesagt, du musst das so machen. Das haben sie instinktiv so gemacht. Und ich glaube, das ist das, was wir hier sehen, ja? Was diese Seraphim machen, ohne dass sie gesündigt haben. Sie haben auch den Wunsch, die volle Aufmerksamkeit auf den zu richten, der auf dem Thron sitzt. Das sieht man jetzt aus ihren Worten. Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, vermutlich das war so eine Art Wechselgesang oder Wechselruf, der immer hin und her gegangen ist. Man weiß auch nicht, wie viele das hier sind, das steht nicht im Text. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen des Tempels von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. So mächtig sind diese Seraphim, dass von diesem Ruf wahrscheinlich der himmlische Tempel zittert. Alles wackelt. Ich stelle mir das wie ein richtiges Erdbeben vor. Und dieses heilig, heilig, heilig ist in der hebräischen Sprache die höchste Form der Steigerung. Das kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor. Kommt häufig diese Doppelaussagen vor, wo eigentlich das gleiche zweimal mit anderen Worten gesagt wird, um das zu unterstreichen. Aber diese dreifache Betonung ist die höchste, oder die dreifache Wiederholung ist die höchste Form der Steigerung. Und wir Menschen haben eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, meiner Meinung nach, was heilig ist oder was das bedeutet. Wir beschränken das zwar meistens darauf, dass etwas sündlos ist oder rein oder perfekt, aber das Wort heilig kommt eigentlich von dem hebräischen Wort für schneiden. Also wenn man am Gemüse schneidet, schneiden ist eigentlich das Wort oder die Wortwurzel. Und es bedeutet auch dieses sündlos rein, aber es bedeutet beiseite gesetzt, das haben viele schon gehört, es bedeutet eine einzigartige Sache, eine ganz eigene Kategorie. Es bedeutet eigentlich, du kannst es mit nichts vergleichen. Oder in meinen Worten, du findest keine Schublade dafür. Du kannst es nicht in irgendeine Schublade stecken, weil alles, was perfekt heilig ist, ist eine ganz eigene Kategorie. Also du kannst Gott nicht mit dem Menschen vergleichen, weil Gott ist nicht vergleichbar mit dem Menschen. Und das sagt dieser Begriff heilig aus. Für Jesaja war diese Begegnung mit Gott so eine tief prägende Begegnung, dass ab dem Moment alle seine prophetischen Visionen, die er bekommt, mit diesem Gottesnamen signiert sind, der Heilige Israels. Das ist der einzige Prophet, der das macht. Und das ist wahrscheinlich aufgrund von dieser Begegnung. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, okay, ja, aber was ist mit den anderen Eigenschaften Gottes? Zum Beispiel in 2. Mose stellt Gott sich auch mit konkreten Eigenschaften vor. Was ist mit denen? Und wahrscheinlich hat jeder von uns so seine Lieblingseigenschaft Gottes. Ich habe hier mal eine Folie mit ein paar Eigenschaften Gottes mitgebracht, die jetzt auch im Jesaja-Buch zu finden sind. Es sind sogar im Jesaja-Buch noch mehr zu finden. Zum Beispiel Gott ist gut, ist auch zu finden. Hat jetzt hier nicht drauf gepasst, also die Liste ist länger. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne auch zu Hause tiefer reingehen und euch die Stellen anschauen. Aber ja, wo jeder von uns vielleicht seine Lieblingseigenschaft hat, möchte ich dich herausfordern, lass dich auch auf die Fülle seiner Eigenschaften ein. Und zum Beispiel Gott selbst sagt nirgendwo in der Bibel, ich bin Liebe, Liebe, Liebe. Diese höchste Form der Steigerung haben wir nicht. Und natürlich ist Gott Liebe. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber in seiner Heiligkeit ist er Liebe. In Jesaja 5 sagt er explizit, in seiner Heiligkeit ist er gerecht. Ein gerechter Richter. Also er ist einzigartig in seiner Rechtsprechung, mit nichts zu vergleichen. Kein anderer Richter kommt auch nur ansatzweise heran. Und das ist, so fließt jede seiner Eigenschaften aus dieser Heiligkeit heraus und bedeutet einzigartig, unvergleichlich. Auch seine Schönheit. Vielleicht hast du schon mal einen Sonnenuntergang erlebt, der so schön war, dass es richtig wehgetan hat. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du etwas so Schönes erlebt hast oder gesehen hast, dass es dir richtig wehgetan hat. Und ich habe das auch schon erlebt. Bei mir war der Grund, weil es einfach, ich habe dieses Gespür gehabt, dieser Moment wird bald vorbei sein. Er ist nicht ewig. Gott ist in seiner Heiligkeit schön. Das heißt, es wird niemals im Himmel langweilig werden. Niemals. Weil wir können die Schönheit Gottes nicht ertragen. Wir brauchen erstmal unseren neuen Leib, um überhaupt ansatzweise was davon erkennen zu können. Und wenn wir den dann haben, dann müssen wir gekräftigt und trainiert werden, um immer mehr von seiner Schönheit zu erfassen, weil sie unendlich ist. So sind alle diese Eigenschaften Gottes unendlich. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich am Anfang gesagt habe, wir sagen lauter krasse Dinge als Christen und wir verstehen die nicht. Ja, das stimmt, genau. Das ist hier das beste Beispiel dafür. Ich verstehe das auch nicht. Und deswegen finde ich es auch fatal, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ich habe versucht, ein bisschen diese Eigenschaften zu sortieren, auf der linken Seite so die uns lieben Eigenschaften und weiter unten und dann rechts die Eigenschaften, die uns vielleicht ein bisschen, uns Westlern, ein bisschen mehr fremd sind. Und wenn ich jetzt sagen würde, einfach nur, wir müssen die Balance zwischen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes halten. Ja, das stimmt, das müssen wir, aber wir verstehen weder das eine noch das andere in seiner Tiefe, nicht einmal ansatzweise. Und deswegen ist eigentlich das gar nicht die richtige Frage, die Frage nach der Balance, sondern die Frage ist eher, bin ich bereit, mich auf seine Heiligkeit einzulassen? Bin ich bereit, ihm in seiner Heiligkeit zu begegnen? Oder mache ich da einen großen Bogen darum? Es ist verständlich, wenn wir das machen. Aber dieses Angebot steht, dass wir ihm begegnen. Und Jesaja reagiert auf diese überwältigende Vision, indem er sich selbst auch vielleicht hat er auch sein Gesicht bedeckt. Ich weiß, das steht jetzt hier nicht drin. Auf jeden Fall, er fühlt sich komplett durchleuchtet. Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen, mit eigenen Augen gesehen. Jesaja muss hier gedacht haben, das war's. Ich habe Gott gesehen und jetzt muss ich sterben. Ich als schuldbeladener Mensch, ich bin jetzt des Todes. Wahrscheinlich hat er das wirklich gedacht. Und dann kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle, die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Also diese symbolische Handlung, dass die Schuld vergeben ist, ist irgendwie Grundvoraussetzung für seine ganze Berufung. Ohne diese Sündenerkenntnis und auch diese Vergebung findet keine Berufung statt. Und jetzt gäbe es noch viel auch über den Auftrag Jesajas zu sagen. Aber wir haben leider nicht die Zeit dazu, heute in diesen Auftrag, dieser Verstockungsauftrag, im Detail hineinzugehen. Ihr könnt das aber selbst in den nachfolgenden Versen zu Hause gerne nachlesen. Und spannend wäre dann auch Johannes 12 im Neuen Testament, wo Johannes genau auf diesen Auftrag vom Jesaja dann den aufgreift, auch noch zu lesen. Am Ende dieses Kapitels steht die Hoffnung. Es ist viel Gericht in diesem Auftrag. Die Melissa hat letzten Sonntag auch schon darüber geredet. Sehr viele harte Worte. Israel wird zum Beispiel mit einem Baum, der gefällt wird, verglichen. Aber dann steckt auch ganz am Ende von diesem Kapitel, wenn ihr das bis zum Ende lest, Hoffnung darin. Da ist davon die Rede, dass dieser Baum nicht vollständig gefällt wird, sondern dass ein Wurzelstock, ein Baumstumpf übrig bleibt. Und es gibt Bäume, wie zum Beispiel die Terebinte und die Eiche, die da im Text erwähnt wird, wo dann aus diesem Baumstumpf heraus wieder neues Leben, ein neuer Baum wachsen kann. Und genau davon redet ja dann auch der Paulus in Römer 11, als er davon redet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis heute. Aber dass, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, ganz Israel errettet werden wird. Also da wird neues Leben entstehen und werden sie ihren Messias erkennen. Aber die Voraussetzung, um da nochmal darauf zurückzukommen, die Voraussetzung für eine Berufung ist die Begegnung mit dem Gott, der durch seinen Sohn die ganze Erde geschaffen hat. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dieser König auf dem Thron, das ist auch der Sohn. Die Bibel sagt, Gott hat durch seinen Sohn die Welt geschaffen. Das sind so krasse Aussagen, weil er so eine Macht und so eine Herrlichkeit hatte schon vor der Erschaffung der Welt, dass wir das gar nicht erfassen können. Gott hat diese Welt nicht aus einem Mangel heraus, den er irgendwie stopfen wollte, geschaffen, sondern aus einem Überfluss heraus, weil er das teilen wollte, weil die Freude und die Schönheit, die in ihm selbst liegt. Aus diesem Überfluss heraus wurde alles geschaffen und die Bestimmung, das haben diese Seraphim gesagt, die Bestimmung der ganzen Erde ist es, seine Herrlichkeit zu widerspiegeln und erfüllt zu sein von seiner Herrlichkeit, ist heute noch nicht der Fall oder ansatzweise nur. Aber Gott ist größer als Raum und Zeit. Und deswegen reden die Engel darüber außerhalb von Raum und Zeit. Es steht schon jetzt fest, dass die ganze Erde erfüllt sein wird von seiner Herrlichkeit. Wie großartig ist das? Und auf diesem Thron sitzt Jesus in seiner Herrlichkeit. Und es ist so krass, wie klein er sich gemacht hat. Ich habe da keine richtigen Worte dafür. Ich hoffe, ihr könnt es ein Stück weit erfassen, warum ich auch davon ergriffen bin. Was für eine Schönheit, dass er diese Herrlichkeit verlässt. Das ist mehr als erstaunlich. Das liegt alles jenseits von unserem Vorstellungsvermögen. Aber eins wissen wir, wenn du in dieser Gegenwart Gottes bist, dann wird dir deine Sünde so deutlich, wie bei Jesaja, dass du nicht mehr sündigen kannst. Du kannst nicht sündigen in dieser Gegenwart Gottes. Du kannst nicht egoistisch denken in dieser Gegenwart Gottes. Das geht nicht. Sünde passt da nicht rein. Heiligkeit erfordert immer eine Trennung zwischen dem, was heilig ist und dem, was nicht heilig ist. Und ich glaube, deswegen drängt Gott sich nicht auf. Weil sonst würde jeder Mensch sich nur aus Angst für ihn entscheiden. Deswegen sehen wir Gott heute nicht mit unseren Augen. Wir würden das niemals ertragen. Gott möchte, dass jeder Mensch eine faire und freie Entscheidung hat. Aber er ist so viel größer, wie wir uns vorstellen können, dass er nur ganz, ganz kleine Ausschnitte, klitzekleine Ausschnitte überhaupt zeigen kann jetzt. Und das wird zunehmen. Ich glaube nicht, dass die Bibel irgendwo uns sagt, dass wir nicht danach streben sollen, nach dieser gleichen Begegnung, wie Jesaja hatte. Jeder von uns kann danach streben. Durch sein Wort und in der Begegnung mit ihm im Gebet. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn wir danach streben. Jeder von uns ist eingeladen in den Thronsaal. Aber ich hoffe, ihr könnt das erahnen, was für ein gewaltiges Geschenk das ist, vor ihn kommen zu dürfen und die ganze Schuld, die wir mitbringen, einfach abzuladen. Und Jesus hat dafür bezahlt. Als er da am Kreuz gehangen ist, da waren alle Engelaugen auf ihn gerichtet und er hätte nur einen Gedanken denken müssen oder ein Wort sagen müssen und sie wären gekommen und hätten ihn gerettet vom Kreuz. Und das wäre dann das Todesurteil für die ganze Menschheit und für die ganze Erde gewesen. Aber er hat das nicht gemacht. Wie gewaltig das ist. Ich glaube, wir haben manchmal ein zu harmloses Bild von Jesus im Kopf. Lass uns jetzt vor ihn kommen, aber lass uns mit großem Respekt vor ihn kommen. Die Bibel nennt das Ehrfurcht. In Sprüche 14, Vers 26 und 27 steht, wer dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet, gewinnt starke Zuversicht. Auch seinen Kindern bietet sie Zuflucht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Wer sich daran hält, entgeht dem Tod. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob wir mit unserem Leben in diese Anbetung der Seraphim mit einstimmen. Durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen, durch das, was wir denken, ob wir da mit einstimmen. Die findet statt ohne uns oder mit uns. Das ist keine Frage. Aber wir dürfen dabei sein und dazu sind wir eingeladen.